Alerta!
Café!
Coffee.
Café?
Café.
Orla.
Ricordo negro café.
Willkommen zur neuen Folge des Café Alertas, dem linken Magazin für Kultur, Musik und Politik im Freien Radio Neumünster.
Der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören.
Morgen am Dienstag, den 19. Oktober, beginnt in Itzehoe im zweiten Anlauf der Prozess gegen die ehemalige KZ-Sekretärin und NS-Verbrecherin Irmgard F. Zuvor hatte sie am Tag vor dem ursprünglichen Prozessbeginn im September die Flucht ergriffen, nachdem sie dies vorher in einem Brief angekündigt hatte und die Justizbehörden es nicht für notwendig hielten, darauf zu reagieren. Sie ist angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen, weil sie von 1943 bis 1945 im KZ Stutthof bei Danzig als Schreibkraft arbeitete. Während Irmgard F. ankündigte, auch zum nächsten Prozessauftakt nicht zu erscheinen, geben sich Neonazis mit der Angeklagten solidarisch und feiern sie als Rebellen von Itzehoe. Im Internet wird dazu aufgerufen, nach Itzehoe zu reisen und den Prozess zu begleiten. Auch der Neonazi und wegen Holocaust-Leugnung verurteilte selbsternannte Volkslehrer Nikolai Nerling hat angekündigt, am 19. Oktober nach Itzehoe zu kommen. Erst vor wenigen Tagen soll Nerling bei einer skandalösen Beerdigung in Berlin anwesend gewesen sein. Offenbar wurde in das vormalige Grab des jüdischen Musikwissenschaftlers Max Friedländer der am 11. August verstorbene rechtsextreme Holocaust-Leugner Henry Hafenmeier beerdigt. Auf dem Grab von Friedländer lagen Blumen und Gebinde der Beerdigung, unter anderem ein Blumenkranz in den Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot. Die Bilder, Plakate und Spruchbänder, zum Beispiel Ehre, wem Ehre gebührt, die bei der Veranstaltung laut einem Foto aus dem Internet verwendet wurden, waren verschwunden. Auf diesen waren Ehrungen Hafenmeiers sowie rechtsextreme Symbolik wie Runen und ein eisernes Kreuz zu sehen. Nerling ist seit langer Zeit rechtsextrem aktiv. So beteiligte er sich am 9. Februar 2019 am faschistischen sogenannten Tag der Ehre in Budapest. Mit Hakenkreuzen, SS-Runen und dem namensgebenden Symbol der ungarischen Pfeilkreuzler, die mit dem nationalsozialistischen Deutschland kollaborierten, bewegten sich insgesamt rund 3000 Demonstrierende durch die ungarische Hauptstadt. In Reden und Parolen wurde dabei gegen Juden gehetzt. Und was hier gerade in Itzehoe passiert, ist rechtsextreme Strategie. Der Staat und seine Justiz werden als Unrechtsregime dargestellt, während eine ehemalige KZ-Sekretärin als Opfer und Märtyrerin stilisiert wird. Diese Verharmlosung der NS-Verbrechen und Entkriminalisierung der TäterInnen darf natürlich nicht unkommentiert bleiben. Der Verein Freiraum Itzehoe ruft daher zu einer antifaschistischen Prozessbegleitung auf, die um 9 Uhr am Vossberg 1 starten soll. Der Prozess soll auf dem alten Prinovis-Gelände in der Störfischer Straße in Itzehoe stattfinden. Beginn ist vermutlich dort um 10 Uhr. Kommt zur Kundgebung und verhindert, dass die Nazis den Prozess für sich nutzen und ihre menschenfeindliche Ideologie weiterverbreiten.
Auch ich heiße euch herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Café Alerta. Ich hoffe, ihr habt alle den 3. Oktober ohne großen Brechreiz überstanden. Seit der letzten Ausgabe ist ja viel passiert. Die Bundestagswahl mit dem anschließenden Verrat an der roten und grünen Wählerschaft, der große Zapfenstreich vom Reichstag, die Räumung der Köpi in Berlin sowie die politisch motivierten Urteile im Prozess gegen Jo und die. Zudem gab es natürlich wieder diverse Einzelfälle in der Bundeswehr. Rechtsextreme Strukturen in der Bundeswehr sind kein Problem der Neuzeit. Seit der Gründung ist die Bundeswehr mit Nazis durchsetzt. Das musste ich während meiner Grundwehrdienstzeit selbst erleben. Lanze auf der Stube, Hitlergrüße auf Weihnachtsfeiern und rassistische Aussagen waren keine Seltenheit. Passend zu der Thematik habe ich wieder Musik rausgesucht. Als erstes kommt Tod und Mordschlag mit Soldaten sind Mörder. Die Berliner Punkband hat von 1995 bis 1999 Musik gemacht. In dem heutigen Song besingt die Band Themen, die nach 25 Jahren immer noch aktuell sind. Auf Zapfenstreich, deutsche Waffen, die in der ganzen Welt eingesetzt werden, Flüchtlinge, die durch die Abschottung Deutschlands bzw. Europa sterben, Rassismus in der Polizei und das hohe Gewaltpotenzial vieler Cops. wünsche euch einen schönen Abend mit uns und beende meinen ersten Part mit einem kleinen Zitat aus dem Lied. Soldaten sind Mörder, Polizisten sind Mörder, Uniformen sind Mörder, BGSler sind Mörder. Viel Spaß.
So, kommen wir nun zu unserem thematischen Schwerpunkt dieser Sendung, dem Militarismus bzw. der Bundeswehr. Aus linker Sicht gibt es verschiedene Kritiklinien an dieser Institution, von denen wir hier zwei beleuchten wollen. Grundlegend lässt sich feststellen, dass emanzipatorische Kräfte der Bundeswehr ablehnend gegenüberstehen, wobei diese Ablehnung einerseits auf der Tatsache beruht, dass die SoldatInnen die Funktion haben, andere Menschen im Krieg zu töten, was den ersten grundlegenden Kritikpunkt darstellt. Neben der moralisch-ethischen Ebene nimmt der zweite grundlegende Kritikpunkt die Ebene der Ungleichheit in den Blick. Das heißt, die Bundeswehr wird dafür kritisiert, dass hier Herrschaftsmechanismen reproduziert werden, die Hierarchie in der Armee aber auch einen unhinterfragten Gehorsam voraussetzt. Beide Stränge werden wir genauer unter die Lupe nehmen, um sie besser nachvollziehen zu können. Abzugrenzen ist dies von der gesellschaftlich weit verbreiteten Kritik an der Bundeswehr, die als pannenanfällige, undisziplinierte Truppe angesehen wird. Dieses Motiv hat auch in die Popkultur Einzug erhalten, zum Beispiel im Jugendklamauk-Film Kein Bund fürs Leben mit Axel Stein.
Aber wenn ich eins aus all dem hier gelernt habe, ist es, dass der erste Eindruck schon mal täuschen kann. Man schaut uns doch mal an. Vielleicht sehen wir nicht so aus, aber wir sind eine starke Truppe. Wir sind die starke Truppe, von der sie in der Werbung reden.
Dahinter verbirgt sich aber oft unbewusst die gerade in rechten Kreisen vorherrschende Meinung, zur Zeit des Dritten Reiches habe Deutschland mit der Wehrmacht noch eine schlagkräftige, international gefürchtete Truppe gehabt, die jetzt aufgrund von Reformen und Einsparungen bzw. auf Lobbyismus und Korruption beruhenden Fehlentscheidungen in Bezug auf die Ausrüstung zu einer Lachnummer verkommen sei. Das ist ganz klar nicht der linke Kritikansatz. Linke wünschen sich nicht die Rückkehr zu den guten alten Zeiten, sondern eine Abschaffung bzw. wahlweise eine grundlegende Überarbeitung durch Struktur der Armee. Viele Friedensgruppen und pazifistische Strukturen sehen Gewalt und daher auch die militärische Konfliktlösung generell als abzulehnen an. Sie haben auch in Deutschland die Ostermärsche initiiert, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen und werben mit Slogans wie Frieden schaffen ohne Waffen. Gerade wenn es um medial stark wahrgenommene militärische Konflikte oder solche mit europäischer bzw. deutscher Beteiligung geht, sind ihre Aufmärsche im Aufwind, auf denen dann Flaggen mit der weißen Taube auf blauem Grund oder die Regenbogenfahne mit dem italienischen Wort Pace, Frieden, zu sehen sind. Auf der Demonstration gegen den dritten Golfkrieg im Jahre 2003 versammelten sich in Berlin 500.000 Menschen. Somit zählte die Demo zu den größten in der wiedervereinigten Bundesrepublik. Die Teilnehmenden handeln dabei teilweise aus religiösen Überzeugungen heraus, teilweise aus einem humanistischen Menschenbild oder auch einer antimilitaristischen Grundhaltung. Oft geht dieser Pazifismus mit einer Wehrdienstverweigerung einher, die in Deutschland in den 60ern und 70ern deutlich drastischer bestraft wurde als heute. In einigen Ländern wie in Israel oder Südkorea gibt es aber auch heute noch saftige Gefängnisstrafen dafür. Einige linke Gruppen, die zwar deutlich in der Unterzahl sind, aber durchaus existent, plädieren statt für eine Verweigerung des Kriegsdienstes für eine Reform der Armee von innen. Zum Beispiel ruft das US-amerikanische individualanarchistische Kollektiv Kremeth Inc. dazu auf, zum Militär zu gehen und hier Überzeugungsarbeit zu leisten, zu agitieren, Gedankenanstöße zu geben, sich zu widersetzen. Das erinnert erst einmal an die Friedensbewegung der 60er Jahre. In Woodstock wurde davon gesprochen, ihre Brüder aus der US Army aus Vietnam nach Hause zu holen. Diese Fraternisierung, also sich mit SoldatInnen auf eine Ebene zu begeben und sie als potenzielle Verbündete anzusehen, ist vielleicht wegen der begrenzten Erfolge des Pazifismus überwiegend verloren gegangen. Wie wir im ersten Lied, den vom Tod und Mordschlag gehört haben, gibt es eine große Distanz zu den Menschen in der Armee und das Credo heißt, Soldaten sind Mörder.
So, da bin ich wieder mit dem nächsten Song des heutigen Montagabends. An dieser Stelle möchte ich nochmal Danke sagen an alle, die uns hören, unterstützen und ein Gruß an alle, die uns hassen. Dieser Hass beruht wohl auf Gegenseitigkeit. An zweiter Stelle ist ebenfalls ein deutschsprachiges Lied. Es ist mal wieder Slime. Ich denke, ich brauche euch nichts mehr über die Band erzählen. Der heutige Song erschien auf dem Album Yankees Raus, welches 1982 erst auf LP erschien, 1989 dann auf CD. Es handelt sich um den Titel Bundeswehr. Dort besingt die Band die Problematik der Bundeswehr. Ehemalige Nazis in Führungspositionen, blinder Gehorsam, den Zwang sich anzupassen oder es handelt Repression, sowie die in meinen Augen eigentlichen Aufgaben von SoldatInnen, und zwar das Töten von Menschen, die durch diese ehemaligen Nazis als Feinde dargestellt werden. Ohne groß nachzudenken, wäre das Feindbild aufgenommen. Dass dies extrem problematisch und gefährlich ist, sollte jedem Menschen bewusst sein. Trotzdem wird das immer noch so weitergeführt, auch in der heutigen Zeit. Bei mir waren es die Taliban und eigentlich auch jeder andere Mensch, der in Afghanistan lebt, alles potenzielle Feinde. Zudem waren es natürlich alle Linken, Ökos, Kommis und alles, was nicht stolz ist auf das Vaterland. Die Letzteren sollten wir allerdings nicht erschießen. Immerhin. Ich wünsche euch viel Spaß mit Slime und bis gleich. Das waren Slime. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Neben der pazifistischen Kritiklinie gibt es, wie eingangs erwähnt, vor allem die antiautoritäre. Sie sagt nicht zwangsläufig, dass das Benutzen von Waffen verwerflich ist, sondern dass das Problem in den hierarchischen Strukturen der Armee begründet ist. Wenn die Unteren blind Befehlen, die ihnen von Oberen gegeben werden, gehorchen, bleibt die Moral auf der Strecke, so die Kritik. Die Verantwortung für die Entscheidungen tragen ausschließlich die Oberen, die zwar die Befehle geben, aber an deren Ausführung nicht direkt beteiligt sind und diese auch nicht unmittelbar mitbekommen, was zu einer Entfremdung von den Konsequenzen der eigenen Taten führt. Gerade nach den monströsen Verbrechen der Nationalsozialisten fragten sich viele PhilosophInnen oder SoziologInnen, wie es dazu kommen konnte. Basierend auf dieser Frage führte der Psychologe Stanley Milgram ab 1961 verschiedene Experimente durch, um die Bereitschaft von Menschen zu testen, autoritären Anweisungen auch dann Folge zu leisten, wenn sie im direkten Widerspruch zu ihrem Gewissen stehen.
How is it possible, I ask myself, that ordinary people, who are courteous and decent in everyday life, can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience?
Die ProbandInnen wurden eingeladen, an einem wissenschaftlichen Experiment teilzunehmen, um sowohl der Wissenschaft zu helfen, als auch vermeintlichen Lernenden, die in Wirklichkeit, so wie alle anderen Versuchsbeteiligten, SchauspielerInnen waren. Die Testpersonen sollten den Lernenden leichte Stromschläge geben, wenn sie eine falsche Antwort geben, um ihnen einen Anreiz zu geben, beim nächsten Mal die Frage richtig zu beantworten. Das ganze Versuchssetting wirkte seriös. Zudem wurde den Teilnehmenden ausdrücklich gesagt, dass sie keinerlei Verantwortung tragen würden und nur Anweisungen Folge leisten müssten, die die WissenschaftlerInnen in den weißen Kitteln nach bestem Wissen und Gewissen geben würden. Die Stärke der Stromschläge, die natürlich nur simuliert wurden, wurde stetig erhöht, sodass die SchauspielerInnen immer heftigere Schmerzen und schließlich ihren eigenen Tod vortäuschten. Milgram wollte herausfinden, wann die Teilnehmenden das Experiment abbrechen und ihre Gewissensbisse die Oberhand gewinnen. Er war geschockt, als er herausfand, dass ein Großteil der Teilnehmenden die Lernenden umgebracht hätte und wiederholte mit verschiedenen Variationen das Experiment mehrfach. Er wählte beispielsweise besonders religiöse Testpersonen aus, setzte mal die Lernenden in den Nebenraum, sodass nur Schreie zu hören waren, setzte mal die Teilnehmenden und die Lernenden aber auch direkt gegenüber. Sein anfängliches Unverständnis darüber, warum so viele Deutsche sich an den Verbrechen Hitlers und seiner Nationalsozialisten beteiligten, verschwand schnell und machte der ernüchternden Erkenntnis breit, dass Gehorsam entmenschlicht. Menschen grausame Taten begehen lässt und es somit keinesfalls ausgeschlossen ist, dass sich die Ereignisse des Holocausts wiederholten. Das Stanford Prison Experiment, das in ähnlicher Form mit Moritz Bleibtreu verfilmt wurde, kam zu ähnlichen Ergebnissen. Wenn wir dieses Wissen auf die Bundeswehr anwenden, ist es nicht erstaunlich, dass es immer wieder Fälle gibt, in denen in den Kasernen RekrutInnen vergewaltigt, gedemütigt oder drangsaliert werden. Und der hierarchische Aufbau erklärt zum Teil auch, warum Nazis, die dem Führerprinzip hinterher trauern, sich in Bundeswehr und Polizei durchaus wohlfühlen können. Im August 2020 hat Ingo rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr in Schleswig-Holstein zusammengefasst.
Ja, und im folgenden Thema soll es um rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr Schleswig-Holsteins gehen. Und wir gucken, ob es Einzelfälle sind oder der Beginn einer Schattenarmee. Seit Erscheinen des Sammelbands Extreme Sicherheit, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz im September 2019 im Herder Verlag, ja, wird endlich mehr über rechte Einstellungen in der Bundeswehr berichtet. Vorfälle und Enthüllungen, die in diesem Zusammenhang seitdem durch die Medien gehen, nehmen zu. In der Bundeswehr wurden im Jahr 2019 deutlich mehr rechtsextreme Vorfälle registriert als im Vorjahr. Gegen 550 Bundeswehrangehörige werde derzeit wegen des Verdachts auf Rechtsextremismus ermittelt. Das belegen Zahlen des Militärischen Abschirmdienst, kurz MAD. Das Meldesystem innerhalb der Bundeswehr ist scheinend so aufgebaut, dass dem Wehrbeauftragten nicht alle einschlägig rechtsextremen Vorfälle bekannt gegeben werden. 278 Verdachtsfälle des MAD gehören nämlich nicht dazu. Die Bundesregierung begründet dies mit Schutzbedürftigkeit der Quellen, möglicher Rückschlüsse auf die Arbeitsweise und Methoden des MAD und dem Schutz des Persönlichkeitsrechts. Bereits im Juni hatte die Partei Die Linke eine Kleine Anfrage von der Bundesregierung beantwortet bekommen.
Schon zuvor hat die Partei bei Anfragen stets kritisiert, dass nicht jeder Soldat, der zum Beispiel klassische neofaschistische Propagandadelikte begeht, entlassen wird. Vielmehr sei die Praxis der Bundeswehr sehr uneinheitlich, so die Linke. Wir haben uns angeschaut, wie diese Praxis in Schleswig-Holstein aussieht. Und ja, wir wollten wissen, wo in Schleswig-Holstein Rechtsextremisten bei der Bundeswehr beschäftigt sind. Oder differenzierter gesagt, welche Meldungen zu rechtsextremistischen, rassistischen oder antisemitischen Vorfällen den Dienststellen der Bundeswehr im Jahr 2019 bekannt geworden sind. Denn neuere Zahlen gibt es noch nicht. Wir schauen, welchen Status die SoldatInnen haben, besonders auch, wo die Vorfälle stattfanden und welche Disziplinarmaßnahmen gegebenenfalls eingeleitet wurden. Auch interessant war für mich zu erfahren, ob die beschuldigten SoldatInnen Zugang zu Waffen hatten. Immer wieder taucht die Kaserne in Appen auf, der Ort, in dem es im April 2018 eine Durchsuchung im Rahmen von Ermittlungen gegen die rechtsextreme Gruppierung Nordadler gab. Und wo es auch den Sportverein TuS Appen gibt, der den Hamburger NPD-Landesvorsitzenden Lennart Schwarzbach ausgeschlossen hatte. Im Oktober letzten Jahres wurde nun hier in Appen eine Parole für den Hörsaal eines Unteroffizier-Lehrgangs gesucht. Dazu sollten Vorschläge genannt werden. Der beschuldigte Soldat, ein Vorgesetzter mit Zugang zu Waffen, hat als mögliche Parole Sieg Heil vorgeschlagen. Der Soldat hat weder ein Disziplinarverfahren erhalten, noch wurde die Staatsanwaltschaft aktiv. Wenige Monate zuvor hatte ein Zeitsoldat durch eigene Verrenkung mit den Armen ein eindeutiges Hakenkreuz dargestellt, das er dann per Video aufgenommen und an mehrere Personen verbreitet hat. Aber auch in Heide sind rechte Soldaten aufgefallen. Ein Beschuldigter wartete im September 2019 im Unterkunftsgebäude auf dem Flur vor seiner Stube mit weiteren Kameraden wegen der Grußabnahme. Und dabei führte der Beschuldigte den Hitlergruß aus. Dieser Zeitsoldat wurde aus der Eignungsübung entlassen. Bereits 2018 hat ein Zeitsoldat in Heide nach dem Besuch einer Bar mithilfe seines Mobiltelefons Musik aus dem rechtsradikalen Bereich absichtlich laut und für das gesamte Umfeld deutlich wahrnehmbar abgespielt. Dabei handelte es sich um das Lied »Opa war Sturmführer bei der SS« von der Band Lanzer, die im Übrigen auch verboten ist. In der kleinen Gemeinde Panker soll ein beschuldigter Soldat, der Zugang zu Waffen hatte, Ausbilder und Vorgesetzter ist, nach Dienst ein T-Shirt der Band Totenburg getragen haben. Die Band ist gemäß Verfassungsschutzbericht im Freistaat Thüringen von 2014-2015 der rechtsextremistischen Musikszene zuzuordnen. Ihr erstes CD-Cover zeigte eine brennende Synagoge. Auch bei mehreren Blood and Honor Festivals hat die Band gespielt. Entlassen wurde dieser Soldat bisher nicht. Am 9. August 2019 wurde einem Kompanieführer in Husum gemeldet, dass ein Zeitsoldat der Kompanie fremdenfeindliche Äußerungen während des Dienstes getätigt haben soll. Die Meldung erfolgte durch einen Soldaten mit Migrationshintergrund, der sich durch die Äußerungen betroffen gefühlt habe. Mit einer Buße von 600 € kam der Zeitsoldat davon. Er darf weiterhin Befehle erteilen, Soldaten ausbilden und hat Zugang zu Waffen. Dass sowas auf fruchtbaren Boden fällt, zeigte sich in Husum 2 Monate später. Im Oktober meldeten Rekruten des Grundausbildungszugs, dass sich ein Rekrut beim gemeinsamen Einnehmen der Verpflegung radikal zu Flüchtlingen äußerte. Beispielsweise, wer kein Deutsch kann, soll sich verpissen. Derselbe Rekrut postete ein Video in die WhatsApp-Gruppe der Rekruten, in dem eindeutig Adolf Hitler mit erhobenem Arm zum Gruß erkennbar war. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein weiterer Rekrut ermittelt, der ebenfalls in der gleichen WhatsApp-Gruppe Abbildungen von Adolf Hitler unter anderem mit Bezug zur Waffen-SS in die Gruppe schickte. Bei den Rekruten, da war die Bundeswehr rigoroser und entließ sie sofort. Ja, und zum Abschluss noch ein hässlicher Fall aus Niebüll aus dem Dezember 2018. Ein Soldat mit Mannschaftsdienstgrad hat auf seinem Internet-Account in Facebook ein halbminütiges Video hochgeladen. Es beginnt mit einer Zeichentrickfigur aus SpongeBob, der sich dort über orientalische Musik beschwert. Das Ganze noch in Zeichentrick. Und dann wechselt das Video auf reales historisches Filmmaterial. Es zeigt einen NS-Aufmarsch unter Fackeln, vermutlich SS, mit der sichtbaren Darstellung des Hakenkreuzes an den Ärmeln und Hakenkreuzstandarten. Das Video ist hinterlegt mit Musik von dem indizierten Album Politischer Soldat der Band Stahlgewitter. Als Reaktion auf die oben beschriebene orientalische Musik und der Text lautet: Ich will als Deutscher unter Deutschen wohnen, zurück zu unseren Traditionen. Ich fühle mich nur wohl, wo Deutsche wohnen, zurück zu unseren Traditionen. Ja, in diesem Fall hatte man den Soldaten offensichtlich nur ermahnt. Ihm wurde der Hinweis auf eine mögliche fristlose Entlassung gegeben und das Strafverfahren wurde eingestellt. Trotz bestätigtem Sachverhalt durch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Aus dem Bundesland kam der Soldat offenbar und trotz der Tatsache, dass der Soldat Zugang zu Waffen hat. Und jetzt können wir noch einmal nachdenken, ob das Einzelfälle sind oder der Beginn einer Schattenarmee.
Ich überlege nach jedem Lied, wie ich neu einsteige, ohne mich immer zu wiederholen. Ist gar nicht so einfach. Ich hoffe einfach mal, dass es euch nicht so stört wie mich. Da sind wir auch schon bei Song Nummer 3. Wir verlassen Kaltland und begeben uns in das Heimatland des Punks. UK Subs ist eine britische Punkband, die sich 1976 in London gegründet hat, als eine der ersten Punkbands überhaupt. Die Band hat sage und schreibe 28 ehemalige Bandmitglieder. Von der Gründungscrew ist nur der Sänger Charlie Harper dabei. Allerdings muss hier erwähnt werden, dass der Bassist Alvin Gibbs auch schon seit 1980 dabei ist. Das heutige Stück ist aus dem Jahre 1980 und heißt Warhead. Es wurde auf dem Album Brand New Age veröffentlicht und beschäftigt sich primär mit den Gefahren des Kalten Krieges. Auch wenn der eiserne Vorhang gefallen ist, auch wenn Kalt dann angeblich wieder vereint wurde, wird vom Westen doch weiterhin die Angst vor dem Osten geschürt. Umgekehrt natürlich ebenso, der böse Westen. Dieses Phänomen können wir ebenfalls in diesem Land beobachten. Ich kann jedem nur ans Herz legen, sich mal mit der Geschichte der sogenannten Wiedervereinigung zu beschäftigen. Treuhand, Rohwedder und Co. Wir müssen aufhören mit dem Ostbashing, gerade als Antifas. Der Osten ist voll mit Nazis, bla bla. Ja, Ostdeutschland hat ein Nazi-Problem. Das heißt aber nicht, dass es im Süden, Westen oder Norden keine Nazis gibt. So, bevor ich es vergesse und von meinem lieben Genossen Ingo Ärger bekomme, am 21.01.2022 spielen die UK Subs in Hamburg, genauer gesagt in der Fabrik. Tickets gibt es online. Ich werde wohl auch vor Ort sein, aber genug geredet. Es wird Zeit für Musik. Viel Spaß und bis gleich.
Da fühlen Nazis sich pudelwohl, im braunen Sumpf des deutschen Militärs, ist der Titel eines Interviews von Tobi vom Radio Dreieckland, das er bereits 2018 mit Alexander Kleis von der Informationsstelle Militarisierung führte.
Am Telefon spreche ich mit Alexander Kleis von der Informationsstelle Militarisierung. Hallo Alex.
Hi.
Immer wieder gibt es Vorfälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr und vor allem in den Sondereinheiten. Wie erklären Sie die Attraktivität von so Spezialeinheiten der Bundeswehr für Rechtsextremisten?
Naja, also prinzipiell sind die an sich einfach recht attraktiv, weil es eben eine Eliteeinheit ist und so ein Eliteverständnis dann auch gut vereinbar ist mit rechtsextremen Gedankengut. Und an sich ist es einfach so, dass gerade beim Kommando Spezialkräfte, also der Eliteeinheit der Bundeswehr, dass dort es eben auch schon eine längere rechte Tradition gibt.
Schon 1995 riefen die Braun dazu auf, dass junge Nazis in den Eliteeinheiten der Bundeswehr und Polizei sich ausbilden lassen sollen. Inwiefern müssen wir uns Sorgen machen vor rechtsextremen Kadern, die in der Bundeswehr ausgebildet werden?
Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall Sorgen machen. Also sowohl aufgrund jüngerer Ereignisse, aber auch, weil es da eben schon ganz lange immer wieder Fälle gab. Also ein Beispiel ist jetzt, um mal beim Kommando Spezialkräfte zu bleiben, der Fall von André Kladek, der neonazistisch eingestellt ist und 2000 bei einer Übung Munition und Pistolen erbeutet hat und sich dann versucht hat abzusetzen und geplant hat, politische Gegner, aber auch Armeeoffiziere, Journalisten und andere Vertreter der Zivilgesellschaft zu ermorden. Und im Endeffekt haben wir eine Kontinuität, dass es auch heute eben noch solche Fälle gibt und dass man dem anscheinend nicht Herr wird und eben gerade in den Spezialeinheiten auch immer wieder rechte Vorfälle ans Licht kommen.
Eins der Probleme scheint ja zu sein, dass nicht wirklich Verlass darauf ist, dass mit solchen Vorfällen verantwortlich umgegangen wird innerhalb der Bundeswehr. Jetzt ist ja kürzlich bekannt geworden, dass ein Offizier des MAD, des Militärischen Abschirmdienstes der Bundeswehr, wegen Geheimnisverrat angeklagt wurde. Er soll Menschen aus dem Umfeld des rechtsextremen Soldaten Franco A. vertrauliche Informationen zugesteckt haben und ihn vor Ermittlungen gewarnt haben. Der MAD ist jetzt ja quasi der Bundeswehr-Geheimdienst, der solche rechtsextremistischen Tendenzen aufdecken und auch verhindern soll. Aber wie gut kann das Militär sich denn selbst überwachen und will es das überhaupt?
Naja, in der Praxis ist es so, dass das eben tatsächlich nicht so gut funktioniert. Also das ist genau die Aufgabe des MAD, das zu machen. Aber oft ist man da sehr zaghaft, dann tatsächlich Leute auch als rechtsextremistisch zu bewerten. Also wir hatten zum Beispiel eine kleine Anfrage Anfang des Jahres, in der abgefragt wurde, welche Hinweise auf rechte Umtriebe es denn gibt in der Division Schnelle Kräfte, also der Division, in der Spezialeinheiten auch des KSK angegliedert sind. Und da gab es dann eben mehrere Hinweise des MAD, dass es da rechtsextremistisches Verhalten geben könnte, wie zum Beispiel Sieg Heilrufe oder eine mutmaßlich rechte Tätowierung, Konsum von Rechtsrock, fremdenfeindliche oder antisemitische Äußerungen. Und da hieß es dann aber lapidar, naja, bislang konnte niemand von denen als Rechtsextremist identifiziert werden. Also man verleugnet sozusagen das Problem und züchtet sich dadurch dann eben diese Netzwerke heran, die dann eben unbehelligt agieren können de facto.
Du sprichst gerade von Netzwerken und auch gerade in dem aktuellen Fall ist das ja ein großes Thema. Es wird von einem rechtsradikalen Netzwerk innerhalb der Eliteeinheiten gesprochen, spekuliert, dass sich auf einen sogenannten Tag X vorbereitet und Listen unliebsamer PolitikerInnen anlegt und Waffen hortet und so weiter. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also das ist jetzt jüngst durch einen Fokusartikel rausgekommen, dass es im Umfeld vom Kommando Spezialkräfte eine Gruppe von etwa 200 ehemaligen und aktiven Bundeswehrsoldaten gibt, die eben sich auf so einen Tag X vorbereiten, an dem die staatliche Ordnung zusammenbricht aus irgendwelchen Gründen und die jetzt in den letzten Jahren Listen angelegt haben mit politischen Gegnern, wo sie Adressen und Bilder sammeln. Sie haben Lager angelegt mit Treibstoff, Waffen, Munition, Lebensmitteln und bereiten sich eben genau darauf vor. Und in genau diesem Fall war das jetzt eben auch so, dass dieser MAD-Oberstleutnant die gewarnt hat vor Razzien durch das BKA. Und dieser MAD-Offizier war früher selbst Kämpfer bei der beim Kommando Spezialkräfte. Also das ist ein ganz tiefer Filz, der von außen auch ganz schwer zu durchblicken ist, weil das Kommando Spezialkräfte eben geheim agiert und der Schutz der Identitäten dieser Kämpfer einen sehr hohen Stellenwert hat. Also es ist auch ganz schwierig, parlamentarisch da eine Kontrolle zu gewährleisten.
Du sprichst gerade von einem Filz dort in der Bundeswehr, in bestimmten Einheiten in der Bundeswehr. Jetzt ist ja das Militär generell und auch insbesondere diese Elite-Truppen komplexe Organisationen mit eigenen Normen und Kulturen. Inwiefern gibt es denn dort eine Kultur, in der rechtsextreme Strömung und Organisation toleriert oder sogar noch gestärkt wird?
Na, also es sind zum einen ganz strukturelle Dinge, wie zum Beispiel ein sehr starkes Männlichkeitsideal, was gefördert wird eine sehr starke Identifikation mit der eigenen Nation, die ja Armeen eigentlich grundsätzlich zugrunde liegt. Dann ist es eben aber auch so, dass in der KSK-Kaserne in Calw, dass da bis 2017 nationalsozialistische Exponate ausgestellt waren, die dann eben auf eine gewisse Tradition schließen lassen. Also das waren eben Gemälde, Säbel, Tafel, Silber, Pokale, Waffen, die aus der nationalsozialistischen Zeit gestammt haben. Zum Teil, also ein Exponat hatte eben sogar eine Aufschrift, Heil Hitler aus dem Jahr 1934 drauf. Und das war bis 2017 offiziell traditionsstiftend und sinnstiftend für diese Einheit. Also da wundert es einen dann auch nicht, dass sich da Nazis pudelwohl fühlen. Und es gibt eben auch mehrere Fälle von Führungspersonen im Kommando Spezialkräfte, die rechtsextrem sind. Also das bekannteste Beispiel ist da der Kommandeur Reinhard Günzel, der 2003 entlassen wurde, davor aber 3 Jahre KSK-Kommandeur war, der sich damals auch schon antisemitisch geäußert hat und bis heute in rechtsextremen Kreisen verkehrt und Vorträge hält und also zum Beispiel auch der Partei Pro NRW sehr nahe steht. Und ja, das ist natürlich klar, dass es für Neonazis auch anziehend ist, sich dort ausbilden zu lassen und dann eben dementsprechend ihr Wissen dann auch unter Umständen weiterzugeben an Rechtsterroristen.
Nachdem letztes Jahr die Kenntnisse um Franco A. und andere Fälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr große Aufmerksamkeit bekommen haben in der Presse, hat Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin, letztes Jahr von einem falschen Korpsgeist, von einem Haltungsproblem und von Führungsschwäche in der Bundeswehr gesprochen. Schön und gut, dass die Ministerin das sagt, aber inwiefern hat das Ministerium Schritte eingeleitet, um rechtsextremen Strukturen und Kulturen in der Bundeswehr entgegenzuarbeiten? Inwiefern kann es das überhaupt?
Naja, also da könnte man im Zeugnis sozusagen jetzt schreiben, hat sich bemüht. Ne? Also jetzt gerade im Fall von diesen Exponaten in der KSK-Kaserne, die wurden dann im Mai 2017 dann auch entfernt, gerade im Zuge dessen. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch ganz schwer, in der Armee die entsprechenden Führungsstrukturen da auch auszutauschen, die dann eben mit rechtem Gedanken gut sympathisieren oder da zumindest ein Auge zudrücken. Auch weil eben, also man hat es ja auch gemerkt bei der Verfassung des neuen Traditionserlasses, dass es da unheimlich viel Gegenwind gab aus der Armee für Ursula von der Leyen und dass sie sich das sozusagen auch schwer leisten kann, da noch weiterzugehen. Insofern reichen die Maßnahmen natürlich überhaupt nicht aus, um dieses Rechtsextremismusproblem da zu lösen. Da müsste man im Endeffekt viel radikalere Konsequenzen ziehen und auch Leute aus der Bundeswehr entfernen und naja, solchen Hinweisen durch den MAD halt auch viel stärker nachgehen.
Jetzt ist Rechtslastigkeit in der Bundeswehr ja kein neues Phänomen, wie wir gerade schon von dir gehört haben. Aber inwieweit können wir denn diese Entwicklung mit dem Rechtsruck in Deutschland in den letzten Jahren, vor allem mit dem Erstarken der AfD, in Verbindung setzen? Was stellen sich da für neue Fragen?
Naja, Nazis gab es in Deutschland seit dem Nationalsozialismus ja praktisch immer. Nur gab es eben Phasen, in denen sie sich relativ bedeckt gehalten haben. Und jetzt gerade eben durch den Rechtsruck und das Erstarken der AfD ist es eben so, dass sich die Leute plötzlich berufen fühlen, sich lautstark zu äußern oder eben zu direkten Aktionen oder zu Morden überzugehen. Wo eben die AfD schon die Funktion hat, da als geistige Brandstifter zu agieren und die Leute lassen diesen Worten dann eben auch Taten folgen. Also das sieht man eben jetzt gerade an diesen Terrornetzwerken in der Bundeswehr, aber auch, da gibt es ja auch noch andere Beispiele für rechtsterroristische Gruppen.
Ja, die Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat. So auch heute. Wir sind beim vorletzten Song des Abends angekommen. Als nächstes hören wir mal keine Band, sondern einen Singer-Songwriter, Gitarrist und Komponist. Es handelt sich um den britischen Solo-Künstler Donovan. Der Song, den er uns geliefert hat, heißt Universal Soldier. Der Folksong stammt allerdings ursprünglich aus der Feder des Sängers Saint-Marie. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Donovan coverte den Song 1965, wodurch dieser ein weltweiter Hit wurde. Im selben Jahr veröffentlichte John Barry den Song The Universal Coward, welcher den gegenteiligen Standpunkt zu Universal Soldier darstellen sollte. Dies wurde heftig kritisiert, hauptsächlich durch die Antikriegsbewegung. In dem Original wird darauf hingewiesen, dass alle, die sich beteiligen, eine Mitschuld am Krieg tragen. Das Lied stellt in 6 Strophen einen Soldaten dar, wie viele andere auch, denn dieser erkämpfe für den Frieden. Dabei ist er einfach nur ein Teil des Krieges und damit ein Teil des Problems. Genießt die nächsten Minuten. Viel Spaß.
Da eben in der antiautoritären Kritiklinie nicht der Kampf an sich kritisiert wird, sondern die Struktur der Armee, werden von einigen Linken ganz bewusst auch bestimmte Kriege als sinnvoll angesehen. Historisch wurde oft nicht eine von Offizieren geleitete Elitearmee, sondern die Volksbewaffnung in Kombination mit einem Generalstreik als sinnvolle Verteidigung gegen einen militärischen Angriff angesehen, wobei das Motiv der Volksbewaffnung schon ein Gedanke der Französischen Revolution ist. Als Fixpunkt gilt auch der Spanische Bürgerkrieg in den 1930ern, in dem Linke aus der ganzen Welt als sogenannte InternationalistInnen sich auf Seiten der Republik beteiligten. In dem auf den Aufzeichnungen des Autors George Orwell beruhenden Film Land and Freedom von Ken Loach skizziert der Protagonist David den Charakter der Poom-Milizen, die zusammen mit anderen linken Kräften gegen den Faschismus kämpften.
Well, I'm a soldier now with the Poom Militia. It's a people's army. Just ordinary men and women fighting for a cause. Not like the army back home. There's no saluting. We elect the officers and everything's discussed and voted on. It's socialism in action.
Auch heutzutage gibt es einen solchen Internationalismus in der Linken noch. Auf Demonstrationen wird zum Beispiel die Solidarität mit den kurdischen Volksbefreiungseinheiten YPG gelobt, die ähnlich strukturiert sind wie die anarchistischen Milizen im Spanischen Bürgerkrieg. Dass es bei Solidaritätsbekundungen und Spenden nicht bleibt, zeigt der Fall eines jungen Kielers, der sich an den Kämpfen in Kobani beteiligte und dabei verstarb.
Hey! Jeder will sein Leben präsentieren, alle wollen ihr Näschen operieren.
Das Internet ist so etwas Ähnliches wie Videotext.
Was geht ab, Neumünster? Und auch ein Was geht ab nach Flensburg? Mein Name ist Petro und auch in dieser Ausgabe Café Alerta versorge ich euch wieder mit Aktuellem aus dem Netz. Also dann, was hat das Netz seit der letzten Sendung so politisch bewegt? Fangen wir am besten einfach mal mit dem wohl größten Thema der letzten Wochen an. Am 26. September 2021 fanden die Bundestagswahlen statt. Und ja, damit herzlich willkommen zu meiner kleinen Analyse der Wahlergebnisse. Die stärkste Partei ist dieses Mal tatsächlich die SPD mit 25,7% der Stimmen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hätte gedacht, dass eine Partei so rückgratlos wie die SPD jemals die stärkste Kraft bei irgendwas sein würde? Und dann auch noch mit Olaf Scholz an ihrer Spitze. Ansonsten kann man es eigentlich relativ kurz zusammenfassen. Immer noch zu viele Stimmen für die CDU, viel zu viele Stimmen für die AfD, zu viele bei der FDP und 14,8% für die Grünen mit ihrem wunderbaren, in Anführungszeichen grünen, Kapitalismus. Als absoluter Underdog hat es auch irgendwie der SSW mit einem Sitz in den Bundestag geschafft und die Linken werden mit 4,9% an der 5%-Hürde gescheitert, wenn sie nicht von ihren 3 Direktmandaten und der damit einhergehenden Grundmandatsklausel gerettet worden wären. Insgesamt kann man wohl sagen, dass die mit Abstand wichtigste Bundestagswahl der letzten Jahrzehnte absolut enttäuschend ausgefallen ist. Keine der möglichen Koalitionen nimmt die Wissenschaft wirklich ernst und haben daher auch keinen vernünftigen Ansatz zur Bekämpfung der Klimakrise. Für Rot-Rot-Grün hat es dank den Stimmverlusten der Linken leider nicht gereicht. Um die CDU also in die Opposition zu verbannen, ist die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grüne unausweichlich. Wenn sich vorher nicht schon CDU, FDP und Grüne auf eine Jamaika-Koalition einigen. Die GroKo ist ja angeblich vom Tisch, aber das glaube ich erst, wenn ich es wirklich sehe. Sicher ist auf jeden Fall, dass wir in 4 Jahren nochmal gucken müssen, wie und ob sich unsere Erde noch retten lässt. Tut mir leid, Kids, aber eure Zukunft ist weiterhin in Gefahr. Aber wenn ich sehe, dass die FDP mit 23% die stärkste Partei unter den ErstwählerInnen ist, scheint es euch sowieso schon lange nicht mehr gut zu gehen. Während bei uns die Linken auf dem abfallenden Zweig zu sein scheinen, ist die Kommunistische Partei Österreichs in Graz bei der Gemeinderatswahl die stärkste Partei geworden. Liebe Grüße und Glückwünsche nach Graz auf jeden Fall. Und wo wir uns sowieso gerade schon in Österreich befinden, dort gab es kürzlich eine riesige Korruptionsaffäre, die bis zum österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz reichte. Ermittelt wird gegen ihn und seine engsten Vertrauten wegen Verdachts auf Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Konkret stehen sie im Verdacht, mit Steuergeldern positive Berichterstattung und geschönte Scheinumfragen für ihre Partei, die ÖVP, erkauft zu haben. In Österreich hat das so hohe Wellen geschlagen, dass Bundeskanzler Kurz zurückgetreten ist. doch im Netz hat man sich eher darüber belustigt, dass man außerhalb von Österreich eigentlich gar nichts davon mitbekommen hat, obwohl das eben so ein Riesenskandal ist. Kommen wir zum Abschluss nochmal auf die wohl einzig wirklich positive Nachricht vom 26. September 2021 zu sprechen. In Berlin gab es einen Volksentscheid über die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. Dabei haben 56,3% der WählerInnen mit einem klaren Ja zur Enteignung gestimmt. Das zeigt eindeutig, wie satt es die BerlinerInnen sind, dass mit ihrer Stadt und ihrem Grundbedürfnis eines Dach über den Kopf immer mehr Profit auf ihre Kosten gemacht werden soll. Klar ist dieser Volksentscheid nicht bindend für den Senat, aber diesen einfach zu ignorieren wäre auch ein Skandal an und für sich. Und die Initiative hinter dem Volksentscheid hat klar gemacht, dass sie nicht locker lassen werden, bis die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen umgesetzt ist, sagte ihr Sprecher Kalle Kunkel. Wir können also gespannt sein, was da jetzt genau in Berlin passieren wird. Dieser Volksentscheid hat auch auf jeden Fall eine Welle der Inspiration losgetreten. So gibt es nun zum Beispiel auch Initiativen zur Enteignung von RWE und Co. oder auch zur Enteignung Hamburger Wohnkonzerne. Wirklich aufregende Zeiten, die die Initiative aus Berlin da losgetreten hat. Hoffentlich werde ich in Zukunft auch über diese Positives zu berichten haben. Das war's von mir. Mein Name ist Petro und das war Aktuelles aus dem Netz.
Da sind wir auch schon beim letzten Song des heutigen Abends. Ich hoffe, euch hat die Musik gefallen. Es war dieses Mal nicht so einfach wie sonst, passende Musik zu finden. Der Thematik geschuldet. Aber was soll's. Trotzdem sind es wieder 5 tolle Songs geworden. Unsere letzte Band des heutigen Abends kommt aus Pittsburgh. Seit fast 30 Jahren macht die Band Musik. Der Durchbruch gelang 2001 mit dem Album Underground Network. Na, wisst ihr schon, um wen es sich handelt? Einen letzten Tipp gibt es noch. Der Song heißt Die for Your Government. Ich löse auf. Es handelt sich um die Band Anti-Flag. Die 4 aus Pittsburgh sind politisch sehr aktiv. So wurde ein Song von Pussy Riot gecovert, um die Menschen zu unterstützen. Die Studenten in den Protesten 2009 in Österreich wurden supported durch ein Konzert in einem besetzten Gebäude. Zusammen mit Michael Moore organisierten sie die größte Antikriegsdemo ihrer Zeit. 2011 spielten sie bei der Protestaktion Occupy Wall Street ein Konzert. Wie ihr seht, machen die 4 Jungs nicht nur Musik, sondern auch Politik. Ich verabschiede mich dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend und wir hören uns im November wieder. Bleibt stabil.
Das war's für heute von uns. Wir wünschen euch viel Kraft beim Hinterfragen, beim Diskutieren, für euren subversiven Alltag und hören uns wieder beim nächsten Kaffee Alerta. This is the end, my own.